HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Er war Lokalreporter bei der Bild-Zeitung, Polizeireporter und Redaktionsleiter. Mittlerweile ist er Mitglied der Bild-Chefredaktion und Stellvertreter des Chefredakteurs bei einem der größten Internetportale, bei Bild.de. Ein Leben steil nach oben auf der Karriereleiter, stets nah am Puls der Zeit mit ihren Sensationen. Ein Leben zwischen Party und Jobstress. Aber dann ist Daniel Böcking Gott begegnet und hat sein Leben komplett umgekrempelt. Seine Umkehr zu Gott beschreibt Daniel Böcking als Sechser im Lotto. Über seine Glaubenssuche hat er ein Buch geschrieben. Der Titel »Ein bisschen Glauben gibt es nicht«. HR-Kirchenredakteur Luther Bauer-Ochse spricht mit Daniel Böcking über sein neues Leben und seine neue Glaubensbegeisterung.
Herr Böcking, Glaube ist ja für viele Menschen heute durchaus fremd geworden. Viele sind als Kinder vielleicht gar nicht mehr damit aufgewachsen. Andere haben sich später davon gelöst. Sie sind als Kind christlich aufgewachsen und geprägt, aber Sie haben sich dann irgendwann gesagt, Sie wollten nicht lauwarm Christ sein. Was bedeutet dieses lauwarm im Glauben?
Ja, lauwarm im Glauben heißt für mich, dass Glauben irgendwo ganz am Rande des Alltags oder so passiert. Also Sie sagten gerade, ich sei christlich geprägt gewesen. Das stimmt vielleicht zu einem gewissen Teil, weil ich als Kind durchaus mein Abendgebet, lieber Gott, nun schlafe ich ein, schicke mir dein Engelein, runtergeblubbert habe. Aber ansonsten hat der Glaube für mich keine große Relevanz gehabt. Also ja, Gott war für mich irgendwie da, aber nicht wirklich präsent. Und das war für mich eine der ganz großen Erkenntnisse oder einer der großen Schritte, zu sagen, wenn ich doch wirklich an Gott glaube und denke, ja, es gibt ihn, dann sollte der doch tatsächlich das alles Entscheidende in meinem Leben sein und wirklich das ist der absolute Mittelpunkt von dem, was ich so tue.
Da wollte ich gerade nachfragen, warum ist dieses lauwarme Nichts für Sie? Für viele wäre das ja vielleicht durchaus Normalzustand.
Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie man die Dinge so sieht oder was einem auch irgendwie ins Herz gelegt wird ein Stück weit. Bei mir war es damals so eine ganz bescheuerte Analogie vielleicht rückblickend, aber ich habe mich irgendwann mal gefragt, ist doch total absurd, dass ich sage, wenn ich jetzt ein Lottogewinn habe von, keine Ahnung, 10 Millionen Euro oder so, dann würde ich wahrscheinlich von heute auf morgen alles komplett auf den Kopf stellen. Vielleicht würde ich meinen Job kündigen, weiß ich nicht, oder ein neues Haus kaufen. Also ich würde alles anders machen. Und wenn ich aber jetzt gleichzeitig an das Glaube, was so im Gottesversprechen oder im christlichen Glauben allgemein alles drinsteckt, sprich die Liebe, die Vergebung, die Barmherzigkeit und bis hin zu einem Leben nach dem Tod, dann ist das doch eigentlich viel krasser und ein viel größeres Geschenk. Und sollte ich da nicht eben auch anfangen, tatsächlich das genauso ernst zu nehmen, beziehungsweise dem die Chance einzuräumen, dass es auch mein Leben einmal komplett auf den Kopf stellt?
Heute, Herr Böcking, bezeichnen Sie sich in Ihrem Buch als glücklichen Vollzeitchrist. Was ist das denn?
Das war eine Formulierung, die mir deswegen wichtig war, weil es ja immer dieses Bild gibt es, ich gehe morgens aus dem Haus und lebe mitten im Leben und abends komme ich wieder nach Hause und dann bin ich wieder Christ und Sonntagmorgens im Gottesdienst bin ich Christ, aber danach, wenn es ans richtige Leben geht, dann hat das eigentlich keine große Relevanz für mich. Und für mich war halt das andere wesentlich wichtiger, zu sagen, Christ ist nicht irgendwie eine Teilzeitbeschäftigung, sondern wirklich etwas, was ich 24 Stunden am Tag sein will und in jedem Moment und in jeder Beziehung, die ich mit anderen Menschen habe, eben auch Auswirkungen haben soll.
Schauen wir nochmal zurück, Herr Böcking. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Was hat Sie dazu gebracht, nochmal neu über den Glauben nachzudenken?
Puh, das könnte jetzt eine ganz lange Geschichte werden. Ich versuche es einigermaßen knapp zu halten. Ich glaube, das, was für mich so rückblickend am einprägsamsten war, ich war nie auf einer Suche oder ich war nie unglücklich, sondern ich hatte einen ganz tollen Job, ich hatte eine wunderbare Frau, die habe ich bis heute noch beide. Mir ging es also tatsächlich sehr gut und deswegen würde ich so rückblickend sagen, es war eher ein Gefundenwerden. Und das war im Jahr 2010 ging das los. Damals war ich für Bild in Haiti und wir haben dort christliche Hilfsorganisationen begleitet. Das war unmittelbar nach diesem katastrophalen Beben mit über 300.000 Toten. Und ja, was mich dort total bewegt hat, neben all dem Leid, was man dort erfahren hat, war aber eben auch die Kraft, die die Menschen dort aus dem Glauben gezogen haben. Zum einen waren das die Menschen in Port-au-Prince selber, die zu Tausenden nachts an Feuern gebetet haben, aber eben auch diese Helfer, die in meinen Augen damals Unmenschliches geleistet haben oder Übermenschliches fast und nie die Frage gestellt haben, oh Gott, warum lässt du denn dieses Leid zu? Sondern die haben sich jeden Morgen zum Beten getroffen und haben trotzdem gedankt für das Leben, was sie am Vortag hatten retten können etc. Und das hatte mich so neugierig gemacht und dann habe ich angefangen, zu fragen, mit Christen zu sprechen, auch mal wieder in der Bibel zu lesen, was ich lange nicht getan hatte. Und so begann eine Reise. Da gab es noch viele andere Punkte. Also dieses Jahr 2010 war für mich echt ein krasses, weil danach war ich eher zufällig bei der Love Parade, danach bei der Rettung der Schielebergleute. Das waren ebenfalls so zwei große Katastrophen im Jahr 2010. Das eine die Love Parade-Tragödie in Duisburg und das andere eben die verschütteten 33 Bergleute in Chile, die dann aber mit Happy End am Ende gerettet worden sind. Und überall ist mir eigentlich der Glaube begegnet und eben der gute Glaube, der den Menschen dort Kraft und Halt gegeben hat. Und am Ende des Tages waren es aber tatsächlich Gespräche und ich würde fast sagen journalistisch. Ich habe angefangen zu recherchieren und nachzulesen und hatte irgendwann das Gefühl, ich bin da auf einem guten Weg.
Das Sprichwort sagt ja, Not lehrt beten. Sie haben eben beschrieben, dass Sie in so Katastrophensituationen hineingeraten sind, als Journalist dort berichtet haben und dann eben die Menschen wahrgenommen haben, die ja aus der Kraft Ihres Glaubens da geholfen haben. Dieses Not lehrt beten, gilt das für Sie? Also haben Sie sozusagen dann auch in diesen Situationen das entdeckt?
Na, das, man muss ja ehrlich sein und sagen, ich war zwar als Journalist in Situationen dort, in denen Not herrschte, aber ich selber war ja nicht von der Not betroffen. Und das ist auch tatsächlich etwas, wo ich ganz banal gesprochen noch ein bisschen Angst vor habe und immer so hoffe, dass mein Gottvertrauen groß genug ist, dass wenn ich mal in einer solchen Lage sein sollte, ich dann eben nicht plötzlich verzweifle, sondern auch diesen Halt im Glauben finde. Aber die Wahrheit war ja bei mir, es war einfach die Not, so blöd und kalt das eigentlich klingen mag, aber es war die Not anderer Menschen, die mir dann gezeigt hat, was der Glaube eigentlich in der Lage ist auszurichten. Aber das war halt zu dem damaligen Zeitpunkt nicht dieses eine Erlebnis mit dem Vorschlaghammer, dass ich gedacht habe, boah, jetzt hast du es kapiert, sondern es hat mich tatsächlich neugierig gemacht. Ja, und dann habe ich sehr viele kleine Schritte unternommen, bis ich wusste, auch innerlich wusste, dass es richtig ist.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Böcking, in Haiti, in dieser Katastrophe nach diesem riesigen Erdbeben, Hunderttausende Tote und Verletzte, unendliches Leid eigentlich. Und für viele taucht dann ja immer die Frage auf, wie kann ein guter Gott so etwas zulassen? Und die Verzweiflung manchmal angesichts solch einer Not führt manche dazu, ja im Grunde sich von Gott zu verabschieden. Hat diese Frage Sie nicht gequält?
Ich glaube, was mir sehr gut getan hat auf meiner Reise, ist die Erkenntnis, dass ich als jemand, der jetzt erst sehr kurzfristig zum Glauben gekommen bin, gar nicht so viel döver bin als all die Menschen, die seit 40, 50, 60 Jahren fest im Glauben stehen. Also diese Unsicherheit oder diese offenen Fragen, die es da gibt, die sind immer da, aber Sie wählten gerade das Wort quälen. Es quält mich halt tatsächlich nicht, weil ich las mal so einen schönen Satz, ich glaube, das war von dem Frère Roger von Thésée, der mal jetzt sinngemäß gesagt hat, sehr frei übersetzt war das, du musst nicht alles verstehen, aber wende das an, was du verstehst. Und ich verstehe beileibe nicht alles, was in der Bibel steht, aber die Botschaften, die ich dort verstehe, die kann ich einfach sehr konkret in meinem Leben anwenden und sie auch als Auftrag verstehen. Also konkret zu der Frage, warum lässt Gott all das Leid zu? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass es viele Ansätze gibt, darauf zu antworten, sei es eben damit, dass es auch das Böse in der Welt gibt. Ich würde nur für mich sagen, so wie ich Gott erfahren habe, hat er keine Freude an dem Leid. Und das ist nicht irgendwie dieses Bild eines sarkastischen Gottes, der ja von heute auf morgen alles schön machen könnte. Und warum macht er es dann nicht einfach? Wir verstehen es nicht. Die unergründlichen Wege sind ja nun auch sprichwörtlich. Da habe ich aber kein Leid mit drin, sondern immer wieder Herausforderungen. Und wie gesagt, für mich ganz persönlich finde ich dann auch eigentlich immer Antworten, die mir zumindest so eine innere Ruhe geben, dass ich für mich innerlich eher ein Stück weit zufrieden bin.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist so bei diesen Begegnungen in Haiti im Norden Chiles bei Ihnen sowas in Gang gekommen. Manchmal ist das ja, man kommt mit guten Vorsätzen zurück, dann verdunstet das trotzdem so im Alltagstrott. Warum sind Sie bei der Suche, bei der Neugier, bei der Nachfrage geblieben? Was hat Sie angetrieben?
Boah, das ist schwer zu sagen, ohne irgendwie sehr, sehr spirituell zu klingen. Also das ist so eine Sache, die ich bei mir jetzt gelernt habe, dass ich mich durchaus für sehr rational halte und auch für jemand mit einem klaren Kopf und ich sehr, sehr leicht das Gefühl habe, hui, jetzt ist genau der Moment der Gottesbegegnung da. Aber es gab halt auch diese Momente. Also es gab für mich ganz einfach so eine wachsende innere Sicherheit. Ich hatte auch all das, was Sie gerade beschrieben hatten. Ich bin ja nicht von einem Tag auf den anderen 2010 komplett ein anderer Mensch gewesen, sondern es war bei mir tatsächlich eine Entwicklung. Ich habe noch Mist gebaut. Ich baue heute noch immer wieder Mist. Ich stelle mir heute noch Fragen, wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, die ich nicht beantworten kann. Aber es gab so etwas, was für mich immer so heißt inneres Leuchten. Also diese innere Gewissheit, das ist ein richtiger Weg oder ja, da hast du auch eine Antwort bekommen in einem Gebet, die mich immer weiter hat ein Stück weit voranschreiten lassen und mich dann halt auch ein bisschen fleißiger werden lassen. Also zum Beispiel eine Bibellektüre ist ja nichts, was einem von Anfang an Spaß macht und gerade das Alte Testament fällt einem ja wirklich schwer. Aber wenn man plötzlich das Gefühl hat, man bekommt etwas daraus, man bekommt eben auch tatsächlich Antworten, dann macht man es ja auch intensiver und wirklich mit viel mehr Spaß und Freude dabei.
Herr Böcking, das Motto der ARD-Themenwoche, in deren Rahmen ja auch unser Gespräch gesendet wird, das heißt, was glaubst du? Was würden Sie antworten?
Jetzt hätte ich mich eigentlich vorbereiten müssen und direkt was aus der Pistole geschossen sagen können. Dem ist leider nicht so, was glaube ich. Naja, ich glaube tatsächlich an Jesus Christus, ich glaube an Gott den Vater und ich glaube an den Heiligen Geist. Und gerade mit dem Blick auf den christlichen Glauben war für mich die Rolle von Jesus Christus eine total einschneidende, also eine, die für mich alles verändert hat. Ich glaube daran, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und uns Vergebung geschenkt hat und dass wir alle Menschen auf der Welt von Gott geliebte Kinder sind. Und das gibt erstmal so grundsätzlich eine sehr, sehr gute Richtschnur durchs Leben eigentlich vor. Und das ist auch eine der radikalsten Änderungen zu früher. Also wenn ich sagte, ich war schon immer gottesgläubig, früher war halt Gott für mich, es war so ein Bierdeckelgebot zu sagen, Gott ist Liebe, aber da war nichts hinter und die Rolle von Jesus Christus war mir halt wirklich nicht relevant. Das war so, ja, das war historisch, war der gewiss da, aber ob er jetzt sympathisch und nett war und tolle Sachen gesagt hat oder wirklich mehr ist. Und dieses Verständnis, also diese Gottesliebe und dass Gott aber auch geliebt werden will und dass Jesus Christus der Weg zu ihm hin ist, das ist etwas, was für mich den christlichen Glauben ausmacht und der eben sehr, das eine sehr, sehr konkrete Auswirkung auf mein Leben hat. Das heißt, natürlich glaube ich oder in meinem Glauben spiele ich selber nicht mehr eine so große Rolle und es geht mir eher darum, wenn ich es mal richtig machen würde, ja, mich in einer Verantwortung vor Gott selbst zu verschenken und, um es ganz pathetisch auszudrücken, Jesus Christus nachzufolgen. Ich muss dann immer ein bisschen dabei lachen, weil Jesus Christus nachzufolgen klingt so wie ein wahnsinnig hoher Anspruch, aber das ist im Prinzip das, was er ja auch in der Bibel fordert.
Ihr Buch, in dem Sie so Ihren Weg zum Glauben beschreiben, heißt »Ein bisschen Glauben gibt es nicht, wie Gott mein Leben umkrempelt«. Sie haben gerade das schon angedeutet, dass sich da auch Sachen verändert haben. Können Sie das noch mal skizzieren? Was hat sich für Sie durch den Glauben verändert?
Ja, alles und nichts. Ich muss ich wieder so ein bisschen rumschmunzeln. Das liegt aber daran, dass natürlich, ja, ich hatte so, tatsächlich auch so meinen Moment der Umkehr. Also das war ein Gebet, wo für mich klar war, ich will diese Umkehr, ich möchte diese totale Neupriorisierung in meinem Leben, eben mit Jesus Christus als Zentrum. Aber es war ja nicht so, dass ich am nächsten Morgen aufwachte und alles komplett anders war, da ich ja nun auch nicht vorher von morgens bis abends quasi durchgesündigt habe. Das heißt, nach außen hin gab es eine lange Zeit, zu der viele, viele Freunde gar nicht wussten, dass ich mich so neu sortiert hatte. Innerlich war, glaube ich, wirklich eine ganze Menge neu. Ich hatte es eben schon mal angesprochen, mit diesem Gedanken, Jesus Christus zum Zentrum seines Lebens zu machen oder auch sich selbst zu verschenken. Das heißt natürlich erstmal einen ganz großen Abgesang auf den Egoismus, also dass es darum geht, der Beste zu sein, dass ich mich wohlfühle, dass das alles großartig ist, sondern wirklich zu sehen, was sind denn eigentlich auch die Aufgaben und auch die Pflichten, die wir aus der Bibel bekommen und wie sind meine Prioritäten neu zu setzen. Und das ging aber bis hin ins ganz Kleine. Also ich habe es mal irgendwo auch, glaube ich, beschrieben, also es war so schön, dass so ein Wettlauf zu Ende war. Also dieses ständige Wettrennen, dieser Ehrgeiz, dieses Ich-Fokussierte wegzulassen und einfach zu sagen, nee, ich bin geliebtes Kind Gottes und ich habe klare Aufgaben, aber da geht es nicht darum, mich ständig zu messen. Und natürlich gibt es ganz, ganz platt und ganz banal Aufgaben, die allen bekannt sind aus der Bibel, die ich sehr intensiv versuche zu beherzigen. Und sei es so etwas wie nicht zu lügen oder nicht die Ellbogen auszufahren, um andere Leute schlechter dastehen zu lassen, nur damit ich selber besser leuchte.
Sie schreiben mehrfach in Ihrem Buch, dass Glauben für Sie sich richtig anfühlt. Was ist das für ein Gefühl?
Das ist echt schwer zu sagen und ich glaube, ich schreibe es deswegen so oft, weil mir keine bessere Formulierung eingefallen ist. Ja, ich habe es eben, glaube ich, auch schon mal erwähnt, eine Alternative dazu wäre dieses innere Leuchten, aber es gibt so ein paar Sachen, die Christen immer wieder tun, die mich am Anfang haben verzweifeln lassen. Also wenn solche Formulierungen kamen wie ich bete über etwas oder Gott hat mir etwas ins Herz gelegt, das waren eben diese Formulierungen, mit denen ich absolut nichts anfangen konnte, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass plötzlich irgendwo ein Licht herkommt und sagt dir, lieber Daniel, mach bitte morgen dies und jenes. Was ich für mich dort so gelernt habe, ist, ja, vielleicht kann man es nicht besser formulieren, aber ja, es gibt im Gebet zum Beispiel diesen Moment einer inneren Ruhe, was ich jetzt nicht immer als eine reine Emotion bezeichnen würde, sondern durchaus auch etwas, dass man über eine Bibelstelle stößt und merkt, ja, und genau das ist das, was in meine Situation gerade reinpasst und genau das ist das, was mir dann eben Gott ins Herz gelegt oder aufs Herz geschrieben hat an der Stelle, dass ich für mich sehr sicher weiß, dass ich eine Antwort bekommen habe auf eine Frage, die ich mir dann gerade gestellt habe. Und im großen Kontext sich richtig fühlen, knüpft vielleicht ein bisschen an die Frage an, die Sie eben hatten, was sich konkret verändert hat. Ich war noch nie ein glücklicherer und zufriedenerer Mensch, als ich es zurzeit bin. Für mich ist ein ganz banales Beispiel, fast anekdotenhaft, dass Sie mich früher hätten, wenn Samstagmorgen war, ich hätte mich um 10 nochmal umdrehen können, um 11 nochmal umdrehen können, Hauptsache so lange schlafen und irgendwie, ja, wahrscheinlich auch Zeit vertändeln. Und mittlerweile stehe ich mit Freude morgens um 6 auf, weil ich einfach das Gefühl habe, wie großartig, ich habe einen weiteren Tag geschenkt bekommen und mit ganz, ganz vielen Aufgaben in ganz, ganz vielen Bereichen, da geht es ja nicht darum, von morgens bis abends jetzt in irgendeiner Weise extern nach außen hin total christlich unterwegs zu sein, sondern es gibt so viele wunderbare Dinge im Leben zu tun. Und das mache ich jetzt mit einer viel, viel größeren Freude als früher, sodass ich einfach gar nicht mehr im Bett Zeit vergeuden will.
Sie leben in Berlin, Böcking, in einer pulsierenden Stadt. Sie sind stellvertretender Chefredakteur von Bild.de, also mitten eigentlich drin im modernen Leben, eine digitale Welt, schnell, Lifestyle, Boulevard. Wie passt da eigentlich der christliche Glaube in diese moderne Welt?
Auch ich glaube, dass es nicht unbedingt am Glauben liegt, sich der modernen Welt anzupassen, sondern vielleicht ist es sogar manchmal umgekehrt. Aber was für mich eine ganz tolle Erfahrung war, ist, es passt anscheinend sehr, sehr gut. Ich habe ja nun auch ein paar Mal über meinen Glauben auch bei Bild geschrieben und da es kommen immer wieder Menschen zu mir und sagen, Mensch, schön, dass du den Mut dazu gehabt hast und so. Und ich muss jedes Mal ehrlich sagen, es war ehrlich gesagt nicht so richtig schlimm. Also es gab keine große Ablehnung. Selbst in einer Stadt wie Berlin kommen ständig Menschen, auch gerade Kollegen, auf dich zu und sagen, weißt du, Daniel, ich glaube daran nicht, aber Hut ab, dass du die Haltung hast oder dass du dazu stehst, woran du glaubst. Und ich glaube, das ist nichts, was irgendwie total rückständig ist oder provinziell, sondern etwas, was man auch sehr, sehr rational nachvollziehen kann und was zumindest im Bereich Haltung und auch Werte zu haben, total respektiert wird. Also den Shitstorm, für den ich mich manchmal hätte gerade machen wollen, den habe ich sehr selten erlebt.
Bemerkenswert fand ich, als ich Ihr Buch gelesen habe, Sie waren ja mehr oder weniger alleine auf der Suche, schon im Gespräch mit vielen Christen, anderen Menschen, aber ohne, dass Sie sich jetzt fest einer Gemeinde angeschlossen hätten. Immer mal wieder auf der Suche in verschiedenen Kirchengemeinden. Sind Sie heimatlos in Glaubensdingen?
Ich habe nicht das Gefühl. Ich war eher überrascht, wie viele Christen genau dies als auch eine Frage an mich hatten. Ich habe mich nie heimatlos gefühlt. Vielleicht hatte ich eine andere interessante Gemeinde und die spielte sich zum großen Teil auf Facebook und Co. ab. Mhm. Also ich bin gar nicht so allein unterwegs gewesen. Ich hatte immer jemanden, den ich mit meinen Fragen bombardieren konnte. Und als ich dann auch so für mich die Umkehr erlebt hatte, wurden das ja immer mehr, wann immer ich was geschrieben habe, kamen neue Freundschaftsanfragen auf Facebook und Co. Und das sind fantastische Menschen, mit denen ich zu jeder Tages- und Nachtzeit diskutieren kann, die mir auch weiterhelfen, was natürlich jetzt nicht das klassische Gemeindebild ist, aber auch überhaupt in keiner Weise die Einsamkeit. Und mit Blick auf die Gemeinde, ich habe inzwischen eine Gemeinde gefunden, in der ich mich sehr wohl fühle, das ist das Berlin-Projekt, aber vielleicht mache ich da auch einen Fehler, weil diese Frage so häufig kommt, aber tatsächlich ist der Gottesdienst, dieser Sonntagsmoment der großen Gemeinschaft einer, den ich sehr gerne wahrnehme, aber der nicht ganz oben auf meiner Prio-Liste steht. Also für mich gibt es auch ein schönes Bibelzitat, was ich gerade nicht parat habe, aber für mich ist zum Beispiel auch ein Gottesdienst, wenn ich einen Sonntag einfach sehr intensiv mit meiner Familie und mit meinen Kindern verbringe, weil wir ansonsten ja auch nicht ständig so viel Zeit füreinander haben. Und wenn nun mal da der Gottesdienst jetzt gerade, also der klassische Kirchengottesdienst, nicht reinpasst, dann habe ich kein schlechtes Gewissen oder habe das Gefühl, jetzt hast du aber was falsch gemacht, sondern denke, ja, auch das ist eine Form von Gottesdienst, nämlich der Dienst an anderen Menschen oder mit anderen Menschen, und hatte das deswegen niemals als einen richtig großen Verlust oder eine Einsamkeit empfunden. Aber ich glaube auch da mit einer ganz großen Gelassenheit, das wird sich weiterentwickeln, wenn die Kinder größer sind und sie Spaß dran haben, dann kommen sie mit Sicherheit mit, und insofern war das für mich nie so ein großes Thema.
Herr Böcking, Sie sagen, Glauben kann man nur radikal. Ihr Buchtitel, ich hatte es schon erwähnt, ein bisschen Glauben gibt es nicht. Dieses Radikale, das ist ja manchen durchaus suspekt, wenn ich es richtig weiß, hat Ihre Frau auch mal gesagt, die das ja unterstützt, aber Hauptsache, du driftest nicht ab in eine Sekte. Die Gefahr besteht nicht?
Nee, auf gar keinen Fall. Und Sie sprechen gerade tatsächlich das Wort an, mit dem ich die größten Probleme habe, weil selbstverständlich, wenn Sie radikal so in die Nähe von Extremismus bringen, nein, also um Himmels Willen, ich bin in dem Sinne weder radikal noch extremistisch, und ich werde niemals versuchen, und das beinhaltet dieses Wort ja auch immer, anderen Leuten meinen Glauben überzustülpen oder wirklich quasi mit dem Vorschlaghammer zu missionieren. Das ist weder meine Aufgabe, noch verlangt das Christentum das von uns. Was ich mit radikal meinte, ist, glaube ich, ganz banal im Wortsinne so dieses an die Wurzel gehende, dass man, ja, wie wir schon eingangs besprochen haben, dieses einfach nur so lauwarm am Rande des Alltags, das geht für mich nicht. Und vor allem verbinde ich ja mit radikal die Werte, die Jesus Christus gelehrt hat. Und da fallen mir eben diese Punkte ein, wie Nächstenliebe, wie Barmherzigkeit, wie Vergebung. Und das ist etwas, wenn Sie mir sagen würden, Böcking, du bist echt an die Wurzel gehend barmherzig, da würde ich sagen, ja, das ist eine Form von radikal, die ich gerne annehme.
Sie haben sich gerade schon ein bisschen abgegrenzt, durchaus mit Recht, denn radikal glauben ist ja deshalb auch zurzeit vielen suspekt, weil wir in den Nachrichtenschlagzeilen immer wieder die brutalen Folgen eines fundamentalistischen Islam erleben. Aber wenn ich das richtig weiß, hat genau das bei Ihnen dazu geführt, dass Sie erstmals öffentlich auch zu Ihrem Glauben sich bekannt haben. Sie haben bei Bild.de einen Text geschrieben, wo Sie geschrieben haben, ich bin Christ, und gesagt haben, Christen haben gerade angesichts des islamistischen Terrors eine Aufgabe. Was meinen Sie damit?
Ja, das war, ich weiß nicht, ob man als Christ noch Wutanfälle haben darf, aber das war damals für mich so tatsächlich ein Stück weit ein Wutanfall. Das war, gewiss 2, 3 Jahre, nachdem ich für mich eben wirklich die Einladung angenommen habe oder beschlossen habe, wie man es auch immer nennen mag, den Glauben ja sehr ernst zu nehmen. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich rede kaum darüber und ich schäme mich fast ein Stück weit dafür, genau aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben, dass man so das Gefühl hatte, wenn du wirklicher Christ bist, das ist rückwärtsgewandt, das ist vielleicht reaktionär und wenn du es auch noch richtig ernst nimmst, dann bist du ganz nah dran bei so den Fundamentalisten und von da aus ist es der Schritt nicht mehr sehr weit bis zum Extremismus. Und das war natürlich ja, für mich gefühlt diese Omnipräsenz von ISIS, die einfach mit ihrem angeblichen Glauben so viel, also mit ihrer Gewalt, mit all diesen Morden, die sie da begangen haben und überall schrieben sie da irgendwo drüber, dass sie seien Gotteskrieger. Und ich denke, das kann doch nicht sein, dass wir Christen deswegen stummer und stummer werden und uns fast anfangen für einen Satz wie ich bin gläubig zu schämen. Und gleichzeitig halte ich es genauso für falsch, deswegen dann so eine Angst zu schüren gegen zum Beispiel den Islam. Und was mir halt damals massiv gefehlt hat, ist, die Christen, und dazu gehörte ich ganz eindeutig auch, die selber sagen, wisst ihr was, wir haben einen ganz tollen christlichen Glauben, der für ganz, ganz viele Dinge steht und der uns gerade in Zeiten wie heute, damals ging die Flüchtlingskrise gerade los, ganz klare Aufträge eigentlich auch gibt, die wir zu erfüllen haben. Und stattdessen hatte ich so für mich das Gefühl, bin ich stummer und stiller geworden und ja, es war mir fast ein Stück weit peinlich, an Jesus Christus zu glauben.
Und wäre das, ja, sage ich mal, ein abgrenzendes Bekenntnis, das sagt, hier, schaut mal hier, der christliche Glaube, der ist besser, der ist anders?
Abgrenzung ist so eines dieser Worte, die ich tatsächlich nicht verstehe und Sie können sich vorstellen, dass ich zurzeit nach jedem solchen Artikel auch viele Leserbriefe bekomme und dass natürlich da heftig diskutiert wird. Für mich sehe ich im Neuen Testament keinen einzigen Hinweis dazu, abgrenzend zu sein, Mauern zu bauen oder irgendwo mich über jemand anderes zu erheben, sondern wie eben schon erwähnt, ganz, ganz klar andere Aufträge. Und deswegen fällt es mir immer ein bisschen schwer, das einfach so zu akzeptieren, dass andere Christen das mitunter auch mal anders sehen. Und da steigen wir dann auch ein in leidenschaftliche Diskussionen, mal mit solchem, mal mit solchem Ergebnis.
Das heißt, gibt es Anfeindungen, wenn Sie mit so einem, ja, das ist ja auch in gewisser Weise ein Bekenntnis, auch an die Öffentlichkeit gehen?
Na, ich sagte ja eben schon, also das einfach per se, dass wenn man selber sagt, ich bin gläubig, da war ich echt überrascht, wie wenig es da auch an Kontra gibt. Selbstverständlich können Sie sich vorstellen, wenn jemand bei Bild so etwas schreibt, dass dann erstmal ein paar wütende Kommentare kommen. Da können Sie aber fast schreiben, was Sie wollen. Solche Kommentare kommen immer wieder und das ist auch völlig okay. Wir sind bei Bild ja nun auch laut und insofern können wir dann auch einstecken oder auch mal laut angeschnauzt werden via Social Media oder so. Das ist alles völlig okay. Richtig persönlich angegriffen, sehr wenig. In der Sache, also so, dass man sagt, wir führen ein Streitgespräch, das durchaus häufig und ich habe es mir auch zur Angewohnheit gemacht, eigentlich jedem, der mir sachlich schreibt, also der jetzt übers normale plumpe Beleidigen hinaus mir schreibt, irgendwie zu antworten. Und mittlerweile empfinde ich das als ein Stück weit auch eine Stärke des christlichen Glaubens, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann, dass es eben nicht diese Stallorder quasi gibt, so und so musst du es handhaben und so musst du auch politisch dich positionieren, sondern da gibt es halt unterschiedlichste Färbungen und ich will für mich nicht in Anspruch nehmen, dass meine Meinung die richtige ist oder meine politische Einstellung die richtige ist. Was ich aber versuche ist, tatsächlich dort zu trennen, was ist eigentlich meine Meinung und was ist das, was wir aus unserem Glauben, aus der Bibel etc. gelehrt bekommen. Ja, da sind sehr, sehr fruchtbare Gespräche rausgekommen, aber selbstverständlich enden die nicht alle in purer Harmonie.
Herr Böcking, wie lernt man Glauben?
Ich glaube, ich habe damals auch in einem Buch geschrieben, dass ich fern davon bin, ein guter Ratgeber zu sein, weil ich ja wirklich sehr, sehr grünschnabelig durch die Gegend laufe und viel mehr Fragen habe als Antworten. Ich habe das aber mal versucht, für mich persönlich herauszufinden, zu sagen, kannst du eigentlich so ein Rezept geben, wie lernt man Glauben? Mhm. Und für mich persönlich war es wirklich das Ausprobieren, das klingt sehr, sehr schlicht eigentlich, aber ich habe ganz oft das Gefühl, jeder, der versucht einfach mal Gott in sein Herz zu lassen oder einfach mal anfängt zu beten oder auch mal in der Bibel zu lesen, wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell eine Antwort bekommen und ich rede da so vorsichtig drum, weil wahrscheinlich jeder einen eigenen Weg gegangen ist. Aber für mich war es tatsächlich total bemerkenswert, dass ich mich sehr rational dem Thema genähert habe. Und wenn ich vorhin mal gesagt habe, ich habe angefangen zu recherchieren, ich habe Dinge gegoogelt. Ich war mir ja noch nicht mal sicher, wie weit denn eigentlich die historische Gestalt Jesu bewiesen ist, was es eigentlich genauso mit der Bibel auf sich hat und wie historisch all diese Dokumente sind. Also ich habe ganz, ganz viel gemacht. Und je weiter ich da vorangeschritten bin, desto sicherer wurde mein Kopf durch diese Recherche, aber so sicherer wurde auch mein Herz durch die Antworten, die ich für mich gefühlt von Gott erfahren habe, sodass ich sagen würde, wenn man so den ersten Schritt tut, dann ist die Einladung sehr, sehr schnell da.
Diese Recherche, wie Sie sagen, diese Glaubenssuche, die hat ja so 2-3 Jahre gedauert. Und Sie beschreiben dann, Sie haben es auch schon erwähnt, dass es doch mal so einen Moment, so eine Art Bekehrungsmoment gab. Das war für Sie ein Moment puren Glücks, schreiben Sie. Herr Böcking, was bedeutet dieser Moment für Sie heute?
Es ist interessant, dass Sie das gerade heute fragen, weil ich durfte vor 3 Tagen eine Lesung halten und da hat mich auch jemand gefragt, wie kannst du dir eigentlich so sicher sein, dass du in diesem Gebet, was ich da ja auch ausführlich auf den Seiten beschreibe, dass das eine Gottesbegegnung war? Kann es nicht auch sein, dass das irgendwelche Hormone waren? Und dann habe ich so darüber nachgedacht und kam irgendwann zu dem Schluss, ja, vielleicht waren es auch Hormone, ich weiß es nicht. Spielt für mich aber jetzt keine Rolle mehr, weil wenn es Hormone waren und das der Weg Gottes war, mir zu zeigen, okay, jetzt hör mal auf, dir einen Kopf zu machen und hör mal mit dieser Recherche auf, sondern sag einfach, ja, ich will umkehren und ja, ich bitte um die Vergebung meiner Sünden und ja, ich nehme diese Vergebung der Sünden an, dann können es auch meinetwegen Hormone gewesen sein und keine spirituelle Gotteserfahrung. Deswegen will ich diesen Moment gar nicht zu hoch hängen. Für mich war der, glaube ich, total wichtig, weil ich ansonsten so ein Typ bin, der gern mal, keine Ahnung, eine Diät 6 Wochen ausprobiert, sich für eine Sportart 4 Wochen begeistert. Und mir war halt immer klar, dass das nicht für den Glauben gelten kann, dass ich jetzt nicht sagen kann, oh, ich verhalte mich jetzt mal die nächsten 2 Monate wie ein bekehrter Christ und dann gucke ich mal, ob es funktioniert, sondern ja, dieser Sprung ins kalte Wasser, da war für mich halt sehr wichtig und ich glaube, für mich war es auch sehr wichtig, dass ich eben das so in einem Gebet für mich ganz klar vor mir hatte, jawohl, jetzt ist es soweit, ansonsten hätte ich es nie geschafft.
Herr Böcking, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Woran glaubst du? HR-Kirchenredakteur Lothar Bauer-Ochse sprach mit Daniel Böcking über dessen Buch »Ein bisschen Glauben gibt es nicht, wie Gott mein Leben umkrempelt«.